Anlass für mich war, dass die Freiheit bei uns doch über einen längeren Zeitraum an Konjunktur verliert und immer weniger geliebt wird. Dass die Freiheit quasi abstrakt geworden ist, verfasst in unserer Verfassung, in den politischen und individuellen Freiheitsrechten und schlichtweg abstrakt geworden ist. Und mir ging es darum, nicht nur diesen Gründen nachzugehen, das mache ich in meinem Buch, warum das so ist, sondern auch zu schauen, was ist denn da schiefgelaufen, was fehlt uns. Deshalb dieser Titel Eros der Freiheit, dass die Freiheit nicht nur abstrakt geworden ist, sondern auch im liberalen Denken immer nur von der vernünftigen, kühlen Freiheit die Rede war und die andere Seite der Freiheit, nämlich das, was die individuelle Freiheit ausmacht, also Neugierde, Wissbegierde, auch die Lust auf Risiko, Träume, Wünsche, das sind alles Elemente, die zur Freiheit dazugehören, die ein wenig verschüttet worden sind. Und diese Elemente wollte ich besonders stark machen. Unter Eros sind die Lebenstriebe und die Erkenntnistriebe zu verstehen. Und das sozusagen auf die Freiheit anzuwenden, auf diesen Weg habe ich mich gemacht.
Also den Besucher der Buchmesse kann man, glaube ich, nicht mangelnde Neugierde vorwerfen und Wissbegierde vielleicht auch nicht. Also wird dann hier ein Stück Freiheit gelebt, aber ich glaube, nicht jeder ist unbedingt risikofreudig. Warum gehört das zur Freiheit? Warum muss das Ihrer Ansicht nach sein?
Ich denke, wenn wir unsere Freiheitstraditionen anschauen, der westlichen Zivilisationsgeschichte, haben wir Zug um Zug immer mehr Freiheit gewonnen, weil immer wieder einzelne Menschen über einen bestimmten Stand hinausgegangen sind, weil sie etwas gewagt haben, weil sie etwas riskiert haben. Also das sehen wir in der ganzen Wissenschaftsgeschichte, das sehen wir in der Kunst, das sehen wir vor allen Dingen in der Entstehung der Demokratie selbst. Also ohne Kämpfe, die gegen Zwang gerichtet waren, ohne immer wieder Schritte, sich gegen diesen Zwang aufzulehnen, hätten wir heute diese Freiheiten, die uns alle ganz schnöde und selbstverständlich geworden sind, hätten wir überhaupt nicht. Das heißt, Freiheit ist an Erfahrung gebunden.
Ja, deswegen vielleicht auch der Untertitel Plädoyer für eine radikale Aufklärung. Nun hatten wir die Aufklärung vor ein paar hundert Jahren. Die ist dann teilweise wieder zurückgenommen worden. Wir haben konservative Phasen gehabt. Wir haben aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Republik, Bundesrepublik, alt, 68 gehabt. Das war ja auch wiederum die Forderung nach Aufklärung, und zwar nicht über die Nazi-Vergangenheit der Großväter. Der Versuch, Freiheit, mehr Freiheitsrechte einzufordern. Ich erinnere an Willy Brandts Demokratiewagen, mehr Demokratiewagen. Das sind doch die richtigen, nach Ihrer Ansicht, denke ich, die richtigen Ansätze gewesen. Ist das dann wieder verschüttet worden in der Ära Kohl, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, das ist ein ganz, ganz seltsames Phänomen. Also wir haben uns eigentlich alle 1989 sehr gefreut, nicht nur über die Wiedervereinigung, sondern über die europäische Wiedervereinigung, dass das, was gespalten war, auch übrigens an Freiheitstraditionen wieder zusammenkommt. Und eigentlich hätte 1989 für alle ein großer Aufbruch sein können, diese Freiheitstraditionen zu schätzen und sie weiterzutreiben. Stattdessen, das haben ganz viele Untersuchungen gezeigt, ist Zug um Zug nach 89 der Wert, insbesondere der individuellen Freiheit, in der Wertschätzung der Bürgerinnen und Bürger immer weiter gesunken zugunsten der Sicherheit und zugunsten der Stabilität. Also eigentlich fand letztendlich auch eine Entleerung dieses Freiheitsbegriffes statt.
Also an der Stelle habe ich dann beim Lesen auch ein bisschen gezuckt. Ich erinnere mich genauso wie Sie noch sehr gut an diese Monate und eigentlich Jahre, die dann darauf folgten, und an den 9. November und wie die Mauer aufging und plötzlich auch für die Bürger in der DDR die Freiheit da war, den Westen sich anzuschauen, aber auch die Freiheit wieder zurückzukehren, die Freiheit der ersten Volkskammerwahl. Aber sie hatten plötzlich auch die Freiheit, ihren Job zu verlieren, den sie vorher sicher hatten. So marode das Industriesystem war, das Wirtschaftssystem, darüber wollen wir gar nicht diskutieren. Aber bedeutet für Menschen, oder können Sie sich vorstellen, dass für Menschen auch in der jetzt vereinten Bundesrepublik es vielleicht ein Wert für Freiheit sein könnte, eine sichere Zukunft zu haben, eine soziale Sicherheit zu haben?
Das ist natürlich ein Wert, aber Sicherheit und insbesondere soziale Sicherheit, das ist nicht dasselbe wie die Freiheit. Also wir haben, und das begleitet uns natürlich auch seit der Aufklärung, wir haben es immer wieder und insbesondere in Krisen mit Kollisionen von Werten zu tun. Also die Kollision beispielsweise der Werte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aus der Französischen Revolution, später Solidarität, die sind immer wieder in Reibung miteinander geraten. Aber das, und das zeige ich in meinem Buch, gehört sozusagen zum Dilemma der Freiheit. Also wir haben eigentlich alle immer diese Sehnsucht nach Freiheit, die uns auch überhaupt so weit gebracht hat. Also man darf nicht vergessen, auch wenn es natürlich immer Verlierer von wirtschaftlichen Entwicklungen, insbesondere der Globalisierung gibt, haben wir es hier in den westlichen Demokratien zu einem Lebensstandard geschafft. So anspruchsvoll haben wir noch nie gelebt. Also eigentlich liegen darin Errungenschaften. Auf der anderen Seite ist dieser Weg dorthin immer mit unglaublichen Kämpfen gepflastert gewesen. Und dieses Dilemma der Freiheit, also die Sehnsucht nach Freiheit einerseits, aber gleichermaßen auch immer die Angst vor der Freiheit, die begleitet uns seit der Aufklärung. Und nicht nur unsere Zivilisationsgeschichte ist von diesem Dilemma gezeichnet, sondern eigentlich auch jede individuelle Biografie. Also insofern geht es mir in dem Buch darum, nicht nur nachzuzeichnen, wie sich überhaupt beispielsweise individuelle Freiheit entwickelt hat, wie überhaupt Individuen über die Jahrhunderte entstanden sind, die selbstbewusst sein können, die selbstreflexiv sein können und so weiter, ihr Schicksal in die Hand nehmen können, sondern mir geht es auch darum zu zeigen, dass sich diese Prozesse eigentlich in jeder Biografie, in jeder Lebensgeschichte im Erwachsenwerden wiederholen.
Ist das ein sehr angelsächsischer, ein sehr amerikanischer Ansatz? Also mich wundert immer, wenn ich in den USA bin, es wird dort plakativ oder auch in Liedern oder auch in Texten oder wenn man mit Menschen spricht, es fällt immer wieder das Wort Freiheit, Freiheit, Freiheit. Ja, wir sind im freiesten Land der Welt, freedom to choose, freedom to vote, auch den Job zu haben oder keinen Job zu haben. Aber wenn man eben dann stürzt und abstürzt, dann ist es auch ein Teil der Freiheit. Das wird aber dann nicht als eine unbedingt Katastrophe angenommen, sondern auch als Chance, wenn es dann noch eine Rettung daraus gibt. Ist das Ihr Ansatz?
Also ich denke, das, was in Amerika gelebt worden ist, was wir auch als Erbschaft haben, der Unabhängigkeitserklärung, nämlich das Pursuit of Happiness, dass jeder tatsächlich das Recht hat, auf seine Weise glücklich zu werden, das gehört zu den westlichen Traditionen. Hier in Europa ist sozusagen diese Freiheit immer viel eingehegter gewesen. Also die Rolle des Staates hat immer eine größere Rolle gespielt, insbesondere übrigens in Deutschland. Und in Europa merkt man ja, also dass sozusagen die Angst vor der Globalisierung viel, viel ausgeprägter ist als in Amerika. Also schauen Sie sich die Situation an, wie viele Millionen Haushalte jetzt fürchterlich brutal von dieser Finanzkrise und der Hypothekenkrise betroffen sind, bedroht sind. Aber die Menschen geraten nicht in Panik. Und nicht die Bürger schreien nach Verstaatlichung, sondern die Regierung Bush verstaatlicht Banken. Also insofern haben wir in Amerika natürlich auch
verrückte
mit
Welt.
Großen Paradoxien zu tun.
Sie selbst, wenn man auf Ihre Biografie schaut, wenn ich da nicht zu indiskret bin, Sie haben immer versucht, diesen Begriff Freiheit selbst zu leben. Wenn ich das richtig sehe, Hochschulausbildung in Frankfurt, Promotion in Gießen, dann jahrelang, viele Jahre lang als freie Autorin, als Publizistin gearbeitet und jetzt seit einem Monat die erste Festanstellung. War Ihnen das wichtig oder war das eher ein biografischer Zufall oder gab es auch Nächte, wo Sie still ins Kissen geweint haben und gesagt hatten, ach, so eine Festanstellung an der Uni wäre doch auch was Herrliches?
Ja, ich habe natürlich diese Dilemmata der Freiheit auch durchlebt. Also mein Einstieg, sage ich mal so, jetzt eher im politisch-intellektuellen Sinne, der begann eigentlich schon in den 70er Jahren, Mitte, Ende der 70er Jahre. Da war ich sehr eng verbunden hier in Frankfurt mit Emigranten aus Ostmitteleuropa, insbesondere auch mit tschechischen Emigranten. Und wir waren damals der Meinung, dass die Freiheit unteilbar ist. Dass es eigentlich nicht angehen kann, wenn wir hier nur unsere westlichen Freiheiten verteidigen und auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs herrscht die Unfreiheit. Herrschen totalitäre Verhältnisse.
Das waren die 68 nach dem tragischen Ende des Prager Frühlings gerade auch ins Rhein-Main-Gebiet gekommen sind. Ich erinnere mich da sehr gut dran.
Ganz
Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen, sondern nur erläutern.
Ja, und ich habe damals Transporte übernommen für die Charta 77. Das ist
Können Sie kurz nochmal erklären? Ich glaube, man muss es langsam erklären, ja.
Das ist die Bürgerrechtsbewegung, die unter anderem Václav Havel und viele andere gegründet haben, die mit dazu beigetragen haben, dass es zu dieser samtenden Revolution dort gekommen ist. Und ich habe es damals für meine Pflicht gehalten, diese Leute dort zu unterstützen und hatte dann das Pech, auf einer meiner Kurierreisen geschnappt zu werden und habe dann einige Wochen dort in Prag im Gefängnis zugebracht und bin mit großem Glück wieder rausgekommen. Eigentlich hätte ich dort 5 Jahre zubringen müssen. Und das ist natürlich für mich biografisch ein recht einschneidendes Erlebnis gewesen. Das hatte auch eine existenzielle Dimension. Also mir ist dann auch vieles noch mal klarer geworden, darüber, also wir gehen hier so selbstverständlich mit unseren Freiheiten um und wissen sie gar nicht zu schätzen, wie kostbar sie sind. Also jetzt im Vergleich damals, 78, war von Freiheit natürlich überhaupt noch nicht die Rede. Und ich habe mich dann über 89 sehr gefreut, weil ich dann erst überhaupt wieder in diese Länder einreisen durfte. Also ich war blockiert sozusagen, man hielt mich für eine ganz gefährliche CIA-Agentin und was weiß ich was alles. Und das ist natürlich eine einschneidende Erfahrung für mich gewesen, dass mir vor allen Dingen die intellektuelle Freiheit zu denken und zu schreiben, was mir am Herzen liegt, ohne dass mir jemand Vorschriften macht, mich zensiert, das lag mir immer sehr am Herzen. Und das hat dazu geführt, dass ich diese freie Existenz als Schreibende, auch frei Forschende, immer bevorzugt habe.
Und gut, ich bin da einen anderen Weg gegangen, das spielt hier keine Rolle, aber ich merke es an der jüngeren Generation. Speziell merke ich da so ein Backslash. Meine große Tochter ist 16, die hat eine Schulfreundin und mit der sprach ich neulich und ich sagte, na, gibt's schon Überlegungen, so 3 Jahre vorm Abitur, was willst du werden? Ach ja, ich will Lehrerin werden. Ach, das ist ja schön, arbeitest du gern mit Kindern, hast du ein spezielles Fach? Nö, ich freue mich, weil dann kann ich Beamtin werden und dann bin ich abgesichert. 16. Was läuft da schief in unserem Lande nach Ihrer Meinung?
Ja, darin zeigt sich, dass dieses Sicherheitsdenken mittlerweile auch schon die ganz jungen Leute, die eigentlich, wenn ich an meine Generation zurückdenken darf, abenteuerlustig waren, also was ausprobieren wollten, Risiken eingegangen sind. Also irgendwie haben wir das Gegenteil. Auch das, denke ich, hängt damit zusammen, dass die Freiheit verkommen ist als abstraktes Gut, die garantierten Rechte, wir brauchen nichts mehr dafür zu tun. Der Staat sorgt dafür, dass wir sozusagen von der Wiege bis zur Bahre irgendwie immer abgesichert sind. Deshalb besteht überhaupt keinen Anlass, riskante Wege zu gehen, was völlig Neues auszuprobieren, auch eingefahrene Wege mal zu verlassen, um etwas Neues zu entdecken, auch an sich selbst was Neues beispielsweise zu entdecken. Die Situation in Frankreich sieht übrigens nicht anders aus. Also 60% der Studenten wollen in den Staatsdienst. Und das in einem Land, das die Französische Revolution hervorgebracht hat und die Menschenrechte, nicht?
Richtig. Und ich habe gerade den Faden verloren zur nächsten Frage. Staatsdienst, soziale Absicherung, klar. Nur, wenn es denn so ist und die Menschen entscheiden sich so, ist das nicht auch eine Art von Freiheit, ihnen dann diesen Willen zu lassen? Oder was geht kaputt, wenn man es jetzt so laufen lässt, was ja eigentlich für die meisten, die sich so entschieden haben, ein sehr guter und sehr richtiger Weg ist?
Also ich würde nie mir anmaßen, auch wenn ich die Freiheit hochhalte, Leute dazu zu drängen oder gar zu nötigen, dass sie einen selbstständigen, autonomen Lebensweg führen müssen. Also ich denke, das zählt zu unseren Errungenschaften unserer westlichen Demokratien, dass wir das Recht auf dieses eigene Leben haben, aber kein Zwang zu diesem unabhängigen, autonomen, riskanten Leben besteht. Deshalb plädiere ich auch für diese Vielfalt und diese Pluralität. Also wir sind so stabil und das verdanken wir wirklich diesem langen Prozess und der Verfasstheit der Freiheit und der Verfassung der Freiheit, dass jemand als Rosenzüchter glücklich werden kann, als Festangestellter, knorriger Hausmeister, dass jemand Beamter werden kann, also wenn er andere in Ruhe lässt. Also diese Vielzahl der Lebensweisen und Lebensstile, die gehört gerade zu unserer pluralistischen, offenen Gesellschaft dazu. Deshalb, es gibt ja auch Ansätze im Liberalismus, dass jemand sozusagen selbstständig, autonom, erwachsen, risikobereit und so weiter ständig sein muss. Nein, das ist fast schon übergriffig. Also es wäre schön, wenn viele das so wären, aber es besteht kein Zwang dazu. Es besteht die Möglichkeit und die Chance, und ich will eigentlich sozusagen ein bisschen darauf heiß machen, dass das eigentlich wertvoller sein kann, nicht muss, aber dass da viele Wege zu beschreiten sind und dass eigentlich die Individuen wesentlich mehr Potenziale und Potenzen haben, über die sie sich vielleicht auch neu selbst vergewissern müssen, um auch alte Pfade und langweilige Wege zu verlassen.
Ihr Buch, ja, dafür ist immer Zeit auf dem blauen Sofa. Also eins kann man Ihnen bestimmt nicht vorwerfen, Ihr Buch regt zum Denken an. Ich habe das in meinem bescheidenen Maße auch versucht und habe nochmal überlegt, wie kann man Freiheit definieren? Und Sie können das ja viel besser als ich. Sie haben sich ja viel, viel länger damit beschäftigt. Nur mir ist aufgefallen, und ich weiß nicht, ich denke, ich liege damit richtig, Freiheit kann man positiv eigentlich gar nicht definieren, sondern nur negativ, in Mängeln. Oder liege ich da falsch?
Also mir ist sozusagen dieser weitestgehendste Freiheitsbegriff am sympathischsten. Das ist die Freiheit von Zwang. Dass wir, und ich denke, da haben wir tatsächlich einiges, worauf wir stolz sein können, dass wir Ordnungen geschaffen haben, die auch in unserer Verfassung festgeschrieben sind, die jedem Einzelnen ein Maximum an Freiheit garantieren und ein Minimum an Zwang. Und das muss natürlich immer wieder neu austariert werden. Also es wird auch immer wieder Streit darüber geben und in Krisen erst recht. Aber Krisen sind dazu da, dass man sich sozusagen neu selbst vergewissert. Und das ist für mich eine ganz wichtige Angelegenheit. Freiheit ist nichts Statisches. Freiheit ist ein offener Prozess, ein Befreiungsprozess ohne Ende. Also das hat unsere Zivilisationsgeschichte gezeigt. Wir haben bis heute keine perfekte Gesellschaft. Wir werden auch nie eine Gesellschaft ohne Konflikte hinkriegen, in der alles harmonisch ist, in der alle gleich sind, in der alles nur gerecht zugeht. Das wäre das Paradies, aber wir leben hier auf Erden. Und in dem Sinne, denke ich, kann man der Freiheit lebendig ein bisschen mehr auf die Beine helfen, wenn auch die Individuen sozusagen sich ganz anders ihre Potenziale und Potenzen wieder neu bewusst werden.
Das wäre jetzt schon beinahe ein schönes Schlusswort gewesen, aber wir haben noch ein paar Minuten, die möchte ich gerne mit Ihnen noch nutzen. Und zwar, ich würde gerne noch mal auf die Frage zurückkommen, Herbst 89, wo Sie bemängeln, dass die deutsche und die europäische Einheit eigentlich im Sinne Ihres Freiheitsbegriffes nicht genug genutzt wurde. Wie gesagt, ich stutzte beim Lesen, dachte, ja, was sollte denn in diesem historischen Moment nicht noch alles passieren? Hätte das die Leute, die Menschen damals nicht auch überfordert? Oder was wäre, wenn Sie an den Schalthebeln gesessen hätten, was wäre nach Frau Ackermann das Richtige gewesen, um noch mehr Freiheit nach Europa zu bringen?
Gott sei Dank habe ich nicht an den Schalthebeln gesessen. Ich fühle mich auch sehr wohl in meiner Rolle, dass ich kommentiere, dass ich forsche, dass ich analysiere. Und deshalb bin ich nicht jetzt direkt in die praktische Politik hineingegangen. Nein, war natürlich auch eine schwierige Situation 89, aber ganz schnell ist dieser Freiheitsgewinn und das, was es für Europa und für Deutschland bedeutet hat, umgekippt und zusammengeschrumpft auf die Frage, was kostet uns das? Natürlich ist die Wiedervereinigung, also die deutsche wie die europäische, unglaublich teuer gewesen und viele waren sich auch nicht darüber im Klaren, dass das ein teurer Spaß wird. Aber daraus dann die Schlussfolgerung zu ziehen, die Nase zu rümpfen, oh, war das jetzt wirklich so klug? Das hat ja Lafontaine damals auch gesagt, der war ja dagegen aus diesem Grunde. Das haben auch viele Westeuropäer gesagt, die natürlich an ihren alten Besitzständen festhalten wollten, denn man hat ja auch ganz angenehm gelebt von 45 bis 89, abgeschottet auch von möglichen anderen Märkten. Man hatte sich gut eingerichtet, aber daraus sozusagen einen Neuanfang zu stricken, dass es ein großer Gewinn ist und dass man also sozusagen, was jetzt schwierig wird ökonomisch, eben nicht runterredet zu Ungunsten der Freiheit, sondern das sozusagen einbegreift. Auch wenn es ökonomisch schwierig ist, ist jetzt die Freiheit unteilbar und das gehört zu unseren europäischen Traditionen und wir haben unglaublich viel gewonnen. Also das hat so nicht stattgefunden und das hat die politische Klasse in dem Sinne auch nicht vermittelt. Denn das ist alles sozusagen nur noch um das Geld ging und wie teuer alles ist und dieser unsägliche Solidarzuschlag und pipapo, das hat sozusagen die Freiheitsunlust befördert.
Aber mit Jammerfreude. Ja. Gut, bleiben wir zum Schluss gleich noch beim Politischen. Ich habe heute bei dieser Buchmesse, nicht heute, sondern am Anfang der Buchmesse, eine Laudatio von Frank-Walter Steinmeier gehört zu einer Biografie über Darwin, wo er lange über Freiheit und Verantwortung gesprochen hat. Da fielen Sie mir sofort ein, dachte, merkst dir, wo endet die Freiheit, wo beginnt die Verantwortung, wie kann man diese beiden Begriffe, die finde ich auch in Deutschland sehr wichtig und eine lange Tradition, in einer langen Tradition sich befinden, wie kann man die sinnvoll miteinander auf eine Ebene bringen?
Also ich denke, man kann Freiheit gar nicht ohne Verantwortung sehen und deshalb mache ich sozusagen die individuelle Freiheit so stark, weil die immer an Verantwortung gekoppelt ist. Also in dem Punkt gebe ich auch Herrn Steinmeier sogar recht. Also das, was wir jetzt in dieser Finanzkrise erlebt haben, ist, dass sozusagen die Verantwortung völlig abhanden gekommen ist. Und das kann natürlich nicht sein. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir am Ende des Kapitalismus angekommen sind. Ganz im Gegenteil. Aber es müssen natürlich neue Regeln aufgrund dieser Krise, aufgrund dessen, was wir daraus gelernt haben, erstellt werden. Und es kann nicht sein, dass Manager und Investmentbanker sozusagen völlig abgehoben, ohne Haftung, ohne Verantwortung handeln. Das Problem ist aber, sie haben ja gerade nicht unternehmerisch gehandelt, sondern sie haben als Angestellte gehandelt, die nicht verantwortlich sind für das Geld, was sie verwalten.
Und ohne Risiko.
So, und sind dann in Risikosphären hineingeraten, die völlig unverantwortlich gewesen sind. Und diese Rückbindung, dass man also für das Geld, mit dem man arbeitet, auch gerade wenn es anderer Leute Geld ist, Verantwortung trägt, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Lehre aus dieser Krise. Und da müssen wir nicht jetzt 1000 neue Regeln neu machen, sondern wir müssen bestimmte Regeln auch verbessern.
Frau Ackermann, Eros der Freiheit, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Freiheit genommen haben, hier zu uns aufs blaue Sofa zu kommen. Danke herzlich.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen.